Ja, ich freue mich, heute Morgen wieder hier zu sein. Nachdem ich in den letzten Wochen viel unterwegs war, darf ich heute wieder endlich mal wieder zu Hause sein und das freut mich immer ganz besonders. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder Gott im Gebet gefragt, was ist dran? Wir haben ja die Bergpredigt beendigt, ja? Wir haben ja ein halbes Jahr diese zwei oder drei Kapitel aus dem Matthäusevangelium, die sogenannte Bergpredigt, gepredigt. Und letzten Sonntag war die letzte Predigt, ja, ist das richtig? So sollte es laut dem Plan sein, ich war nicht da, aber so, das war, denke ich, eine ganz schöne und gesegnete Reihe. Ich habe immer wieder positive Feedbacks gehört und das ist ein sehr, sehr wichtiger Text in der Bibel, die Bergpredigt. Und nun, heute haben wir jetzt keine Reihe, wir wollen aber im Herbst wieder eine neue Reihe anfangen. Wir haben uns noch nicht festgelegt, aber wenn ihr einen guten Vorschlag habt oder einen Wunsch habt, dann könnt ihr gerne uns das sagen, was wir dann so ab Herbst wieder. Jetzt ist heute, in den nächsten Monaten, Sommermonaten, haben wir quasi freie Wahl. Und so habe ich mich auch gefragt und den Herrn gefragt, was ist dran? Und habe einen sehr schönen Text, wo ich denke, dass Gott mich darauf gelenkt hat, die Gedanken darauf. Und aus dem Epheserbrief, ich lese diesen Vers, Epheserbrief Kapitel 4, Vers 15, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das ist der Text, der Predigtext für heute. Ich möchte noch mal kurz auf den Kontext eingehen. Der Epheserbrief ist mir persönlich, ich denke, das ist so mein Lieblingsbuch in der Bibel oder Brief. Das ist der Epheserbrief. Ich habe, glaube ich, aus keinem anderen Buch oder Brief der Bibel mehr gepredigt als aus diesem. Ja. Und er ist mir sehr teuer geworden. Es geht hier im Wesentlichen um die Gemeinde. Und wir leben in der Zeit des Neuen Testamentes, nicht im Alten Testament, wo Gott besonders mit dem Volk Israel seine Geschichte schrieb. Dann kam Jesus auf die Welt und er hatte sich die 12 Aposteln ausgewählt und mit ihnen hat er die Heilsgeschichte weiterhin verfolgt. Und dann kam Pfingsten. Wir haben vor wenigen Wochen das Pfingstfest gefeiert und es begann eine neue Zeit, eine neue Epoche. Und zwar die Zeit der Gemeinde. Und heute schreibt Gott seine Geschichte mit der Gemeinde. Mit seiner Gemeinde, mit seiner Braut, mit der Braut Christi, so lesen wir es in der Bibel. Ja? Und das Ganze geht dahin, dass es eines Tages im Himmel das Hochzeitsfest geben wird. Ja? So bildlich, das ist eine bildliche Sprache. Ja? Und wir haben verschiedene Bilder. Wir haben das Bild von dem Haupt, das sagt dieser Text auch, wo Christus das Haupt ist und die Gemeinde ist sein Leib. Ja? Und was ich aber sagen will, dass für Jesus ist die Gemeinde etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja? Er hat die Gemeinde sehr lieb und er hat sein Leben für sie gegeben. Ja? Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann merken wir, dass die Gemeinde für Jesus, für Gott etwas ganz Zentrales ist. Ja? Und das kommt im Epheserbrief in einer ganz besonderen Weise zum Ausdruck. Ja? In den ersten drei Kapiteln im Epheserbrief, der Epheserbrief hat 6 Kapitel, und in den ersten drei beschreibt Paulus die Stellung der Gemeinde. Beschreibt er gerade, wie sehr Gott die Gemeinde geliebt hat und wie sehr er sie gesegnet hat. Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei Gott, schreibt Paulus, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Bevor die Welt geschaffen wurde, hat er uns erwählt, so lesen wir hier, dass wir heilig und untadelig und vor ihm sein sollten in seiner Liebe. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner Herrlichkeit oder zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und so geht das ja, in diesem Stil geht das weiter. Ja? Also Paulus in den ersten drei Kapiteln, er überschlägt sich förmlich in seiner Sprache, wenn er darüber nachdenkt, wie sehr Gott uns gesegnet hat, wie sehr er uns geliebt hat. Kapitel 2 zum Beispiel, Vers 4, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Und so weiter. Vers Kapitel 3 spricht er dann davon, dass von dem Geheimnis, die Gemeinde im Alten Testament unbekannt. Es gab in den Propheten keine Erwähnung von der Gemeinde. Es war ein Geheimnis Gottes. Und nun hat er dieses Geheimnis, ist das offenbar geworden. Und dann, das sind die ersten drei Kapitel, wo Paulus beschreibt die Herrlichkeit und seine Liebe, seine Zuneigung zur Gemeinde. Und dann Kapitel 4 und 5 und 6 kommt der zweite Teil dieses Briefes und da geht es darum, sagt Paulus, Kapitel 4, Vers 1, und nun lebt, oder er schreibt, Luther übersetzt hier, wandelt würdig eurer Berufung, wandelt entsprechend. Ihr habt so viel Segen bekommen und nun lebt entsprechend. Und er erzählt dann auf ganz viele Dinge, ja, ganz viele Dinge zählt er auf, wie das ganz praktisch aussehen kann, dieser würdige Wandel. Auf der einen Seite so reich gesegnet, so reich beschenkt und nun lebt entsprechend, ja. Und eins davon ist dieser Vers, den ich gerade gelesen habe. Und ich denke, dass das etwas ganz Zentrales ist. Wenn wir die Bibel lesen, die Bibel können wir ja auch als das Buch der Liebe bezeichnen, wo Gott uns seine Liebe offenbart und auch uns dazu ermutigt, zu lieben. Ja? Und darüber will ich heute mit uns gemeinsam etwas nachdenken. Also es ist würdig oder entsprechend unserer Berufung in Christus oder unserer Stellung in Christus, dass wir wahrhaftig in der Liebe sind und dass wir wachsen zu Jesus hin, zu unserem Ideal hin, zu unserem Vorbild hin. Dieser Vers kann man sehr schnell sehen, das sind drei Dinge, die besonders betont werden. Zumindest fiel mir das auf bei der Vorbereitung. Ich möchte erstens betonen, wahrhaftig sein in der Liebe, also Wahrheit und Liebe kommt hier vor. Zweitens ist hier diese Aufforderung zu wachsen, im Veränderungsprozess zu leben. Und drittens, Christus ist das Haupt. Also diese drei Dinge. Erstens, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Interessant ist hier dieser Zusammenhang zwischen Liebe und Wahrheit. Wenn wir darüber etwas nachdenken, dann merken wir, dass für uns oft zwei Gegensätze sind, als ob. Wir sind oft dazu geneigt, entweder das eine oder das andere zu betonen. Liebe ohne Wahrheit, kann man aber sagen, ist Heuchelei. Es gibt keine Liebe ohne Wahrheit, aber wenn wir, das ist dann keine echte Liebe mehr, es ist dann so ein Schein von Liebe, aber Liebe ohne Wahrheit ist eigentlich eine, verkommt zu einer Heuchelei. Aber auf der anderen Seite auch, Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität. Wenn wir nur noch die Wahrheit betonen, aber die Liebe außer Acht lassen, kann das sehr brutal sein. Und das ist oft Realität in unserem Leben. Und von Christus lesen wir auch im Johannesevangelium Kapitel 1, als er erschien, Kapitel 1, steht geschrieben, voller Gnade und Wahrheit in einer Person. Ja. Und das sind so wie zwei Flügel von einem Vogel. Ja. Mit einem Flügel geht es nicht. Wenn wir nur noch die Gnade, nur noch die Liebe betonen, ja, drehen wir uns im Kreis. Wenn wir nur noch die Wahrheit, genauso. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Ausgewogenheit, diese Ausgeglichenheit immer wieder haben und in Wahrheit und in Liebe. Und hier fasst er diese zwei in unserem Alltag scheinbar gegensätzliche Sachen zusammen. Wahrhaftigkeit in der Liebe. Wahrhaftigkeit hat nicht in erster Linie mit unserem Erscheinen zu tun oder mit unserem Tun. Wir sind, wie ich das schon manchmal auch in den Predigten betont habe, oft dazu geneigt, zu tun, als ob. Ja. Wir sind von klein auf, das Leben ist so. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir selbst sind von jung auf, leben quasi unter dem Einfluss der Sünde. Und die Sünde ist in uns. Ja. Und so lernen wir, und wir beobachten das. Kleine Kinder sind oft sehr ehrlich. Die sagen das, was sie meinen. Umso größer wir werden, erwachsener wir werden, lernen wir diese Dinge zu täuschen. Ja. Zu tun, als ob nach außen hin heile Welt ist. Aber nach innen hin sieht es oft ganz anders aus. Und hier ist es wichtig, dass wir wahrhaftig werden und wahrhaftig sind. Ich möchte dieses Beispiel hier auch nochmal aufführen. Das ganze, diese ganze Täuschungsmanöver, diese Schauspielerei, die fing ja schon bei Adam und Eva im Garten Eden an. Ja? Als Adam und Eva gesündigt hatten und Gott kam in den Garten Eden und sie konfrontierte mit der Sünde. Was sagte Abraham? Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir die Frucht gegeben und ich habe gegessen. Das war nicht unwahr, was er sagte. Das war Wahrheit, so gesehen. Aber es war nicht aufrichtig, es war nicht wahrhaftig. Gott hatte ihn geschaffen und ihm Verantwortung gegeben. Und er für sein Tun war nicht Eva verantwortlich, sondern er war verantwortlich dafür. Das war nicht wahrhaftig, das war nicht aufrichtig. Und so neigen wir auch dazu, schnell von uns abzuleiten, einen guten Schein nach außen darzustellen. Und wenn wir das tun, können wir nicht wachsen, können wir nicht an dieser fehlenden Wahrhaftigkeit hakt unser Veränderungsprozess. Und das ist wichtig, dass wir authentisch werden, dass wir aufrichtig sind. Keiner von uns kann sich rühmen, dass er durch und durch aufrichtig ist. Ich kann es nicht und die Bibel sagt uns, dass keiner vollkommen ist. Keiner kann sich vor Gott rühmen seiner Sündlosigkeit. Wahrhaftigkeit in der Liebe hat etwas mit Beständigkeit zu tun, etwas mit Zuverlässigkeit, etwas mit Treue und mit Disziplin. Das ist uns nicht angeboren. Es fällt uns nicht in den Schoß. Es muss geübt werden. Wir müssen lernen, wir müssen trainieren. Und das ist oft harte Arbeit. Und das ist immer wieder neu, sich dafür zu entscheiden. Auch wenn ich heute Morgen darüber rede, weiß ich, heute Morgen, als ich nochmal das durchgegangen bin, war mir klar, habe ich in mein Herz geschaut und merkte ganz aktuell von gestern Abend und von heute Dinge, an denen ich zu knabbern habe. Genau das, wo ich merke, das ist nicht wahrhaftig, was du da machst. Und das ist eine Herausforderung. Das ist das Gute. Und ich, gleichzeitig erfüllte sich mein Herz auch mit Freude. Wir sind auf dem Weg. Wir sind am Werden. Ja? Es ist nicht schon vollendet. Das, was wir heute sind, ist noch nicht das Endergebnis. Sondern wir dürfen auf dem Weg sein. Und ich glaube, egal wie alt wir sind, wir dürfen immer wachsen. Und das ist ja das Schöne. Es ist nicht so, dass zu sagen, okay, hier ist etwas abgeschlossen, da ist keine Hoffnung mehr oder keine Mission mehr, keine Aufgabe, sondern wir dürfen die Hoffnung haben, dass wir die Dinge, die uns nicht gefallen, die Gott nicht gefallen, ablegen dürfen. Und wie schön und wie wertvoll ist das, mit Menschen zusammen zu sein, die wahrhaftig in der Liebe sind. Ich finde, das sind Leute, das sind Magneten, ja. Und das ist ein Segen für eine Familie, wenn dort Menschen sind, die wahrhaftig in der Liebe sind, die diese Qualifikationen haben. Treue, Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Liebe in dem Sinne. Ich werde gleich nochmal das Wort Liebe beschreiben, was das von der Bibel her bedeutet. Was für ein Segen, wenn wir in unserer Umgebung solche Menschen haben, ja. Wenn wir mit solchen Menschen Gemeinschaft haben dürfen. Ich sehe auch unsere älteren Geschwister. Was für ein Segen für die Familien, wenn man eine Oma hat, einen Opa hat, der wahrhaftig in der Liebe ist. Ja? Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Mission. Deshalb sind wir auch da. Ja? Und ich möchte uns ermutigen, von diesem Text hier nicht aufzugeben und weiter zu wachsen in der Liebe. Was für ein Segen für eine Gemeinde. Und ich denke, das können wir von unserer kleinen Gemeinde sagen. Ja? Hier sind Menschen da, so geht es mir, ich komme gerne hin, weil ich merke, hier ist wahrhaftige Liebe da. Ja? Und das ist ein Segen. Und das ist unsere Aufgabe. Und das möchte ich auch noch hinzufügen. Wisst ihr, das ist mir die letzten Tage auch wichtig. Wir haben keine zwei Leben, wir haben nur ein Leben. Unser Leben ist begrenzt. Und lasst uns die Zeit ausnutzen. Lasst uns wahrhaftig in der Liebe sein. Wenn wir das sind, dann ist die Zeit nicht vertan. Ja? Dann hat das einen Ewigkeitswert. Wir können anderen Menschen helfen, anderen dienen. Angefangen in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, da wo Gott uns hingestellt hat. Unser Beispiel, unser Ideal ist Jesus Christus, der uns geliebt hat, ohne in uns einen Grund dafür zu finden. Also er hat uns nicht geliebt, weil wir so liebenswert waren oder weil wir liebenswürdig waren. Der Grund dafür war nicht in uns, sondern er ist die Liebe und er liebt uns bedingungslos. Und so sollten wir auch uns untereinander. Das ist die göttliche Liebe, ja? Wisst ihr, und das ist so schön. Wir machen Fehler und wir werden trotzdem geliebt, ja? Ich komme hier in die Gemeinde und werde geliebt, trotz alledem. Das ist das Wunderbare, das ist die wahrhaftige Liebe, das ist die Liebe Gottes. Jesus ist unser Ideal. Umso mehr wir diese Liebe Christi erkennen, sie schätzen lernen, werden wir in der Lage sein, sie auch an andere weiterzugeben. Diese wahrhaftige, vollkommene Liebe Gottes muss so sehr unsere Bewunderung finden, dass sie auf unser Leben sich abfärbt. Deshalb machen wir Anbetungszeiten. Wir beten an, wir bewundern die ewige Liebe Christus in Person. Und das färbt sich ab. Das ist ein verborgenes Gesetz. Das, was wir verehren, das, was wir bewundern, färbt auf uns ab. Eine Gesetzmäßigkeit, und deshalb, denke ich, sollten wir wirklich Gott anbeten und ihn bewundern und ihm ähnlicher werden. Es gibt nichts in dieser Welt, was uns daran hindern kann, den anderen zu lieben, wenn wir wahrhaftig sind in der Liebe. Wenn wir unseren Nächsten, angefangen in der Ehe, Liebe verbinden wir sehr oft mit Ehe und Familie. Und das ist auch richtig, da fängt das an. Es darf nicht da bleiben, ja? Es geht weiter. Sogar so weit, das ist die besondere Lehre der Bibel und des Christentums. Jesus sagt, liebet eure Feinde. Sogar das. Also die Liebe hat keine Grenze. Aber es fängt in der Ehe an und dort sollten wir auch damit anfangen. Ein Zitat: Liebe darf sich nicht in warmen Gefühlen und herzlichen Worten erschöpfen. Sie findet einen besonders starken Ausdruck in der Achtung des Nächsten. Es muss praktisch werden. Oft habe ich den Eindruck, dass diese Liebe bei uns so tief im Herzen ist, ja, so tief, ich würde mal sagen, so tief verschüttet ist, dass sie keinen Weg nach außen findet. Ja. Sie ist da und wenn wir darüber nachdenken, empfinden wir auch Gefühle, aber wir müssen manchmal lernen, wie kriegen wir das auch rübergebracht, dass der andere das auch spürt und annimmt. Ja. 1. Korinther 13 ist uns ein wunderschöner Text, auf den ich jetzt kurz oder etwas eingehen will. Da wird uns diese Liebe beschrieben, diese wahrhaftige Liebe. Wird auch als das Hohelied der Liebe uns bekannt. Ja? Dort lesen wir in 1. Korinther Kapitel 13, Liebe neidet nicht. Das ist eine Beschreibung dieser Liebe, von der wir reden. Also es ist mehr als ein Gefühl, mehr als ein paar nette Worte, was auch dazu gehört. Aber es ist mehr, Liebe neidet nicht. Diese Qualität schließt den Wunsch aus, das zu besitzen, was der andere hat. Ich gönne dem anderen seinen Erfolg. Die liebende Seele ist mit dem zufrieden, was sie hat und ist froh über das Eigentum des anderen. Wie sehr haben wir manchmal damit zu kämpfen. Neid, das ist das, was so stark in unseren Herzen ist. Verankert ist. Das ist die Sünde und das quält uns. Liebe ist ohne Neid. Und hier heißt es, wir uns immer wieder üben, ablegen. Das sagt uns dieser selbe Epheserbrief. Paulus schreibt hier, dass wir die Sünde ablegen wie ein Kleid, wie ein altes Kleid, wie ein schmutziges Kleid und ziehen das neue an. Und das ist unsere tägliche Übung. Um glücklich zu sein, ist es nicht wichtig, mehr zu besitzen, sagte jemand, sondern weniger zu begehren. Ich fand das einen sehr treffenden Satz. Um glücklich zu sein, ist es nicht wichtig, noch mehr zu besitzen, sondern weniger zu begehren. Die Liebe tritt gerne die Ehre an den anderen ab. Es ist uns nicht eigen, es fällt uns nicht leicht. Wir möchten doch gerne auch ein bisschen Anerkennung haben, ein bisschen Ehre. Das ist das, was, selbst wenn wir manchmal das nach außen hin anders darstellen, wir kennen ja die frommen Übungen, ja, so tun, als ob wir sehr demütig sind, aber in Wirklichkeit wollen wir doch auch ein bisschen Erwähnung finden, ein bisschen Anerkennung. Liebe tut das nicht. Hier ist es wichtig, dass wir das üben. Liebe tut nicht groß, lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 13 weiter. Sie will nicht anderen überlegen erscheinen. Die Liebe prahlt nicht. Sie ist weder großtuerisch noch pompös, noch eingebildet. Liebe drängt sich weder vor, noch überschätzt sie ihre eigenen Gabe oder Leistung. Sie ist von Zurückhaltung gekennzeichnet. Wie wohltuend ist das, wenn man Menschen begegnet, wenn man Menschen Gemeinschaft hat, die das leben, diese Qualität an Liebe. Ja? Und lasst uns solche sein. Sie sucht nicht das Ihrige, so lesen wir dort. Liebe ist nicht bestrebt, ihre eigenen Interessen zu fördern oder sich auf ihre eigenen Rechte zu versteifen. Selbstlosigkeit, das sich selbst aufopfernde Streben nach dem, was dem anderen dient. Das ist Liebe. In der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde und auch in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft. Ja, lasst uns einfach, das ist das, was die Bibel uns sagt. 1. Korinther 13, wir können das alles zu Hause nochmal nachlesen. Sie lässt sich nicht erbittern, lesen wir dort weiter. Das ist das Gegenteil von Empfindlichkeit. Wie schwer ist es mit Menschen, die man wie so ein rohes Ei immer behandeln muss. Kennen wir das, ja? Du weißt nicht, was sagen. Sagst du, das eine ist falsch, sagst du, gar nichts ist auch falsch, ja? Und wie schön ist das, wenn Menschen da sind, die sich nicht erbittern lassen, die nicht so empfindlich sind. Denn Liebe lässt sich nicht kränken. Sie lässt sich durch Beleidigungen, durch Unrecht oder Verletzungen nicht erbittern. Natürlich sollten wir das nicht tun. Und natürlich heißt es auch mal, vielleicht auch mal Dinge klarzustellen. Ja? Das ist nicht gemeint. Aber denke ich, hier ist wirklich also diese Überempfindlichkeit und diese, wie ich schon sagte, dass man wie so ein rohes Ei. Das hat immer etwas, warum ist man empfindlich? Weil man stolz ist, weil man sehr schnell den Eindruck hat, ich werde nicht entsprechend behandelt. Das ist meiner nicht wert. Ja? Und dann kommen wir, weil wir so viel von uns halten, und dann kommt es dazu, dass wir gekränkt sind. Die wirkliche, wahrhaftige Liebe, sie tut das nicht. Sie wird nie voller Ärger aufgeben, weil sie sich entschlossen hat, zu vergeben und dennoch zu lieben. Sie lässt sich nicht erbittern, sie lässt sich nicht kränken, weil sie sich entschlossen hat, zu vergeben und dennoch zu lieben. Es mag kommen, was da wollen. So hat Christus uns geliebt. Wir haben Christus enttäuscht und enttäuschen immer wieder und er liebt uns dennoch. Ja. Vergibt uns und wir dürfen einander vergeben und dürfen einander lieben. Sie rechnet Böses nicht zu. Lesen wir dort weiter. Die Liebe trägt das Unrecht anderer nicht in ihr Tagebuch ein, um es später heimzuzahlen. Sie hat keine Zeit, etwas mit Zinsen zu vergelten. Sie merkt sich das Böse nicht und füllt sich nicht mit Rachegedanken. Die Liebe ist völlig frei von Bosheit und immer bereit zu vergeben und zu vergessen. Ich weiß, das ist eine große Herausforderung. Ich nehme an, dass es euch nicht anders geht als mir, aber wenn ich von mir rede, das ist nicht einfach und das fällt mir auch nicht leicht, muss ich ganz offen gestehen. Ja? Aber ich möchte es, ich will es und möchte uns heute mit Paulus ermutigen, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Wir haben noch Zeit, wir sind noch da und wir dürfen noch dienen, wir dürfen noch lieben einander und diese Liebe weitergeben. Sie hofft alles, lesen wir weiter im 1. Korintherbrief 13. Hoffnung vertreibt allen Pessimismus. Hoffnung erkennt Fehlschläge niemals als endgültig an. Liebe hofft weiter. Es spielt keine Rolle, wie groß die Enttäuschung war. Das klingt alles sehr absolut, ich weiß, fast unrealistisch oder unmöglich. Ja? Und dennoch hat Christus, unser Ideal, uns das vorgelebt, genau das. Ja? Und das ist, und dem wollen wir nacheifern. Ja? Ich weiß auch, wir werden es nie erreichen, wir werden nie vollkommen werden. Aber wir können wachsen. Und Paulus sagt ja auch nicht, er sagt nicht, also ihr müsst das werden, was Christus war, sondern er sagt, er fordert uns ja gerade auf zum Wachsen. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, was wir erreicht haben. Sie glaubt alles in diese wahrhaftige Liebe. Klingt auch wieder so absolut. Das heißt nicht, dass Liebe leichtgläubig ist oder alles glaubt, was behauptet wird, sondern sie geht davon aus, dass der andere das Beste gedacht hat. Sie ist bereit, die besten Absichten und Motive zu unterstellen. Das steht im völligen Gegensatz zu einer Welt, die immer bereit ist, das Schlimmste zu glauben. Ja? Das ist das, was unsere Realität oft ist. Ja? Lasst uns das Gute sehen. Lasst uns zunächst erstmal annehmen, die andere hat es eigentlich gut gemeint. Es ist ihm nicht gelungen, aber ich nehme an, er wollte es nicht so. Und es ist ja auch oft so. Wenn ich dann etwas getan habe, was dem anderen vielleicht wehgetan und verletzt hat, was lieblos war, und nachher mir das gewahr wird und ich darüber nachdenke, es tut mir auch leid. Ja? Nicht selten, es tut mir auch wirklich leid. Und daran sollten wir denken. Die Liebe erduldet alles. Liebe ist von Standhaftigkeit gekennzeichnet. Die Umstände spielen dabei keine Rolle. Es ist der Geist, der aufrecht erhält und siegt. Es ist nicht das Erdulden in passiver Resignation, sondern in geistlicher Stärke. Wo wir passiv aufgeben und sagen, okay, ich erdulde das jetzt, ich habe ja sowieso keine andere Wahl. Nein, in der Kraft Gottes, in seiner starken Liebe, erduldet diese Liebe. So ist Gott. So liebt er uns und will uns befähigen, unseren Ehepartner so zu lieben, unsere Familie so zu lieben und uns untereinander bis hin zu unseren Feinden. Und dabei dürfen wir wissen, dass das geübt werden soll. Oder wir müssen damit rechnen, wir sollen uns üben und wir sollen wachsen darin, trainieren uns. Es fällt uns nicht in den Schoß. Es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen, so lesen wir, also so sagt ein Sprichwort. Und so ist es auch mit der Liebe. Liebe muss geübt werden. Ja? Wir wissen genau, wo die Schwachstellen sind und wir können da dagegen mit der Kraft Gottes, natürlich, mit eigener Kraft schaffen wir es nicht. Ja? Mit eigener Kraft schaffen wir es nicht. Also, aber Gott hat uns befähigt. Er möchte uns ein neues Herz schenken. Ja? Wenn wir ihn angenommen haben, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, ja, wenn wir wiedergeboren sind, wie die Bibel uns sagt, dann lebt der Geist Gottes in uns und er gibt uns die Kraft, er gibt uns die Fähigkeit, von Tag zu Tag darin zu wachsen. Wir müssen uns darauf einstellen, und das ist mir noch wichtig zu betonen, dass die Umstände nicht immer günstig sein werden. Wir müssen damit rechnen, dass wir in Gegenwart von Belastung, in Gegenwart von Kummer und Enttäuschung uns darin üben werden müssen. Die Umgebung und die Situation ist nicht immer optimal. Ja? Wenn das so wäre, wäre es einfacher. Ja? Aber gerade mitten im Widerstand, mitten in Enttäuschung, mitten unter Kummer und Belastung, haben wir diese Herausforderung, hier das zu üben. Das Bild kommt mir so in den Sinn jetzt, so wie ein reißender Strom, der geht nach unten. Ja? Wir müssen aber gegen den Strom, ja? Und das ist schwer, das ist nicht einfach. Ein lebendiger Fisch schwimmt auch immer gegen den Strom. Und so müssen wir auch uns in der Liebe üben. Wachsen, das ist dieser erste Punkt. Ich habe mich jetzt lange beim ersten Punkt aufgehalten, weil ich den auch jetzt wichtig fand. So diese, was ist diese Liebe, diese wahrhaftige Liebe, diese aufrichtige Liebe? Zweitens, dieses Wachsen, Wachsen zur Christusähnlichkeit. Gott liebt uns so, wie wir sind. Das ist das, was wir in der Bibel lesen. Aber er liebt uns zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind. Er möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Er möchte, dass wir wachsen, dass wir ihm ähnlicher werden. Und das ist die Herausforderung. Wir sind, wie ich schon jetzt betont habe, die Sünde lebt, die ist in uns, das ist Realität und die Bibel bejaht diese Realität in unserem Alltag. Und hier heißt es immer wieder zu wachsen. Und als ich mich auf diese Predigt vorbereite, erinnerte ich mich an unseren Hochzeitstag. Als meine Frau und ich, wir heirateten, wir hatten ein Wunschlied. Und dieses Wunschlied war, wie der Töpfer nimmt den Ton, so nimm du mich in deine Hand, forme und gestalte mich, die Kanten schleife ab. Und dieses Lied wurde gesungen. Ich habe nicht viel behalten. Wir haben Kassetten irgendwo, aber noch nie gehört, unseren Hochzeitstag. Aber irgendwann mal werden wir es vielleicht noch tun, wenn wir mal Zeit haben. Aber das habe ich behalten, dass wir diesen Wunschlied hatten. Und das war uns ein Herzensanliegen, uns beiden. Ein Herzensanliegen. Wisst ihr, und heute sind es 28 Jahre hier schon. Wenn ich zurückschaue, Gott hat diesen Wunsch ernst genommen. Er hat ihn gehört und er hat gearbeitet. Er hat geschliffen. Tut es bis heute noch. Ja? Und das bedeutet Wachstum. Ja? Wir sind noch lange nicht am Ziel. Aber ich möchte einfach ermutigen, wichtig ist, dass dieser Wunsch in uns da ist, dieses Ja. Der Preis, den wir dafür zahlen, der ist nicht gering. Ja? Wir müssen damit rechnen, dass es harte Zeiten kommen werden. Ja? Wenn an uns gearbeitet wird, geschliffen wird, die Kanten abgebrochen werden, ja? Das tut manchmal weh. Das tut manchmal richtig weh. Ja? Und ich sehe in unsere Mitte und ich denke, wir alle kennen solche Zeiten, ja, wo Gott gearbeitet hat, wo Gott arbeitet, ja. Und aber Gott hat gute Absichten, ja. Das dürfen wir wissen, ja. Gott hat gute Absichten. Gott will uns verändern, will uns ihm ähnlicher machen. Und der letzte Punkt ist hier Christus das Haupt. Wachset in allen Stücken oder in allen Dingen zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und ich habe das jetzt so für mich formuliert, Christus die Mitte. Christus ist die Mitte und soll die Mitte sein. Paulus fordert uns auf, wahrhaftig in der Liebe zu wachsen zu Christus hin. Und das möchte ich betonen, dass Christus sowohl in unseren Ehen, in unseren Familien, aber auch in der Gemeinde die Mitte sein soll. Es geht nicht um mich. Und ich, wisst ihr, das ist eine Lektion, die wir immer wieder lernen müssen. Ja? Es geht nicht um uns, es geht um Christus. Christus ist das Haupt, Christus ist die Mitte. Und dann werden wir vielleicht auch nicht mehr so verletzlich. Christus ist die Mitte und es geht um Christus. Und das ist der Schlüssel für eine glückliche Ehe, für eine glückliche Familie, für eine gesegnete Gemeinde. Wenn wir das akzeptieren, Christus ist das Haupt, er ist der Wichtigste. Es geht um Christus und alles wächst zu Christus hin, zu ihm. Ihm ähnlicher wollen wir werden. Wir wollen uns ihm quasi ausliefern. Sein Wille ist für uns Maßstab. Nicht gezwungenermaßen, sondern weil wir wissen, dass der Wille Gottes das Beste ist. Der Wille Gottes ist vollkommen. Gott hat, sein heiliger Wille ist das Wohl und das Heil aller Menschen. Das können wir aus der Bibel sehr deutlich feststellen. Und deshalb ist Christus die Mitte. Er hat gute Absichten. Er ist die vollkommene Liebe. Dass wir manchmal, wenn wir mittendrin in den Prüfungen stehen, mittendrin im Alltag, auch schwere Zeiten durchleben, die uns nicht gefallen, das ist wahr, das ist richtig. Auch aus meiner kurzen Erfahrung in den zurückliegenden Jahren weiß ich, es gab Momente, es gab Erfahrungen, die haben mir überhaupt nicht gefallen, wo ich geweint habe, wo ich traurig war. Heute aber zurückschauend weiß ich, wie gut das war, wie hilfreich das in meinem Leben war. Deshalb möchte ich uns dazu ermutigen, wie Paulus das hier tat, und uns einladen, diesen Christus anzunehmen, immer wieder Ja zu ihm zu sagen und Christus als die Hauptperson. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, das ist ein lohnenswertes Leben, wenn Christus die Mitte in unserem Leben ist, wenn Christus der Herr in unserem Leben ist. Das lohnt sich und das ist ein glückliches Leben. Es ist nicht immer ein leichtes, das sagt uns die Bibel nicht. Es geht auch durch Schwierigkeiten, durch schwere Zeiten durch. Aber es ist ein lohnenswertes Leben und es ist ein glückliches Leben. Und wir können auch wachsen in der Liebe, in dieser wahrhaftigen Liebe. Und dann am Ende wissen wir von der Ewigkeit, von einem Leben in Vollkommenheit. Das, was wir jetzt anstreben, das hat Gott uns versprochen. Wenn wir bei ihm sein werden, werden wir vollkommen sein. Und das wird eine ewige Herrlichkeit sein. Im Gegensatz zu vielen Menschen auf dieser Welt, die keine Hoffnung haben, die einfach das verdrängen, die Zukunft, das Leben nach dem Tod und Angst haben vor der Ungewissheit. Wir dürfen wissen. Wir dürfen wissen, es gibt ein ewiges Leben, es gibt die ewige Liebe und es gibt dieses vollkommene Leben dort ohne die Sünde und ohne Krankheit und ohne Tod. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und möge Gott uns dabei segnen. Ich möchte noch einmal diesen Vers uns in Erinnerung rufen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Amen.